Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes für heute Nachmittag steht im Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Lukas Kapitel 2, ab Vers 25, ich werde, damit wir den Zusammenhang mitbekommen, schon ab Vers 22 lesen. Und als die Tage ihrer, gemeint ist Maria, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm dem Herrn darzustellen. Mit ihm ist Jesus gemeint. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Jetzt der Predigtabschnitt. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was braucht es, damit du sagen kannst, jetzt kann ich beruhigt sterben? Ja, jetzt ist es zwar nicht schön, dass ich sterbe, aber es passt alles. Ich bin soweit bereit. Was bräuchte es dafür, dass du das sagen kannst? In unserem Abschnitt, in Gottes Wort heute, begegnen wir einem Mann, der auf diese Frage antwortet: Um beruhigt sterben zu können, brauche ich Weihnachten. Ich brauche Weihnachten, beziehungsweise natürlich das, was Christen seit 2000 Jahren an Weihnachten feiern, nämlich, dass Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Jetzt ist die Sache, Weihnachten verbinden wir ja normalerweise nicht mit Sterben. Ja, Karfreitag und auch Ostern schon eher, aber Weihnachten, da geht es doch um Leben, da geht es doch um Geborenwerden, nicht um Sterben. Aber auch wenn wir die Verbindung in unserem Kopf nicht sofort machen würden, Gottes Wort zieht diese Verbindung. Und zwar aus dem Mund von diesem Simeon. Er geht in den Tempel an diesem Tag, er sieht das Baby und er kommt zu dem Ergebnis: Jetzt, wo ich dieses Baby gesehen habe, jetzt habe ich alles, was ich zum Sterben brauche. Vers 29: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. In anderen Worten, Gott, jetzt kann ich beruhigt sterben. Und wenn Gottes Wort diese Geschichte hier berichtet, dann stellt es dir damit die Frage: Was braucht es, damit du sagen kannst, jetzt kann ich beruhigt sterben? Simeons Antwort auf diese Frage ist klar: Ich brauche Jesus. Und in unserer Gesellschaft heute, da werden auf diese Frage viele Antworten gegeben. Und vor allem werden heute in unserer Gesellschaft meistens andere Antworten gegeben als Jesus. Vor gut einer Woche erschien in der Zeitung Die Welt ein Interview mit drei älteren Menschen. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch vielleicht gelesen hat. Schon der Titel ist bezeichnet. Die Überschrift lautet: Ich spare auf assistierten Suizid, das ist nicht mehr meine Welt. Und dann beschreiben diese drei Menschen, wie schlimm sie es finden, dass Sterbehilfe in Deutschland immer noch sehr eingeschränkt ist. Und ihr Punkt ist, Um wirklich würdevoll sterben zu können, muss ein Mensch das Recht haben, den Zeitpunkt des eigenen Todes selbst bestimmen zu dürfen. Was braucht es, damit du zufrieden sterben kannst? Die Antwort, die diese drei Menschen geben, ist genug Geld und genug rechtliche Freiheit, um mir den Zeitpunkt meines Todes selbst aussuchen zu können. Und ich glaube, dass dieser Gedanke in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist. Wie gesagt, Simeon gibt auf diese Frage eine andere Antwort. Sie lautet Jesus. Und ich bin davon überzeugt, es ist die einzige Antwort, die wirklich sicherstellt, dass du beruhigt sterben kannst. Und deswegen lautet mein Thema für heute, warum du nur mit Jesus getröstet sterben kannst. Und wir wollen uns dafür drei Gründe anschauen. Erstens, weil es für Rettung keine Alternative gibt. Zweitens, weil es für Rettung keine Abgrenzung gibt. Und drittens, weil es für Rettung keinen Automatismus gibt. Warum du nur mit Jesus getröstet sterben kannst, weil es für Rettung keine Alternative, keine Abgrenzung und keinen Automatismus gibt. Wir befinden uns hier mitten in der Weihnachtsgeschichte. Vor genau 40 Tagen, ist Jesus in Bethlehem geboren. Maria und Josef waren ja gläubige Juden. Sie haben ihn am 8. Tag beschneiden lassen, wie es vom Gesetz her geboten war. Aber das war noch nicht alles. Sondern in 3. Mose, Kapitel 12, wird auch geregelt, dass für die Mutter eines neugeborenen Kindes ein Opfer gebracht werden muss. Und zwar bei Jungs war das genau am 40. Tag nach der Geburt. Dafür gibt es auch einen Grund. Frauen waren durch die Geburt nach dem Gesetz unrein und durch dieses Opfer wurden sie dann wieder rein. Deswegen reisen Maria und Josef den kurzen Weg von Bethlehem nach Jerusalem, es waren nur ungefähr 3 Kilometer, und gehen dort in den Tempel. Und nutzt kurz zur Orientierung, wo sind wir in der Weihnachtsgeschichte? Die ganze Geschichte mit den Weisen aus dem Morgenland zum Beispiel, das ist vermutlich viel später passiert, als Jesus schon ungefähr 1 Jahr alt war. Die kleine Familie geht also nach Jerusalem von Bethlehem und bringt dieses Opfer, was geboten war, zur Reinigung von Maria. Bei ihnen sind es 2 Tauben und das war das Opfer, was ärmere Leute darbringen sollten. Reichere sollten größere Tiere opfern und ärmere Leute, die durften sich auf 2 Tauben beschränken. Das zeigt einmal mehr, schon ganz hier am Anfang dieser Begebenheit, wie niedrig sich Gottes Sohn gemacht hat. Ja, er wird nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Er wird auch nicht in irgendeiner High-Society-Familie geboren, die viel Geld hat, sondern in einer Familie, die vermutlich jeden einzelnen Cent oder womit man auch immer damals bezahlt hat, 2-mal umdrehen musste. Aber Lukas legt hier gar nicht den Fokus auf das Opfer. Er erklärt nur kurz, sie sind eben deswegen in den Tempel gegangen, sie haben dieses Opfer dargebracht und dann fokussiert er auf eine Begegnung im Tempel. Und plötzlich taucht dort ein Mann auf. Ein Mann, der vorher nie auftaucht, der auch nachher nie wieder auftaucht, nur hier. Sein Name ist Simeon und wir wissen fast gar nichts über ihn. Wir wissen nur das über ihn, was wir hier in diesen Versen über ihn lesen. Er war gerecht und gottesfürchtig, das heißt, er hat so gelebt, wie Gott es gesagt hat. Und vor allem, dieser Mann hat gewartet. Sein ganzes Leben schon. In Vers 25 lesen wir worauf? Nämlich auf den Trost Israels. Und er hat vom Heiligen Geist gesagt bekommen, du wirst diesen Trost Israels treffen, bevor du stirbst. Daraus haben viele Leute geschlossen, die diese Geschichte gelesen haben. Okay, dieser Simeon wird ein sehr alter Mann gewesen sein. Und es ist gut möglich, aber das steht hier nicht. Simeon sagt ja nicht, jetzt habe ich alles erlebt und ich habe ein wirklich erfülltes Leben gehabt und jetzt als Bonus ganz am Ende noch Jesus getroffen. Jetzt kann ich beruhigt sterben. Nein, er weiß unabhängig von seinem Alter, jetzt habe ich alles gesehen, was ich brauche, um beruhigt zu sterben. Und es ist egal, ob du 20 oder ob du 80 bist. Wenn du Jesus hast, hast du alles, um getröstet zu sterben. Aber zu Jesus gibt es auch keine Alternative. Mein erster Punkt, nur mit Jesus kannst du getröstet sterben, weil es für Rettung keine Alternative gibt. Warum hat Simeon eigentlich so so fokussiert auf diesen Moment gewartet? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Die erste ist offensichtlich, der Heilige Geist hat es ihm gesagt. Der Heilige Geist war auf ihm, Vers 25. Der Heilige Geist hat ihm diese Begegnung versprochen, Vers 26. Und er hat ihn an diesem Tag, genau an diesem Tag, in den Tempel geschickt, Vers 27. Aber dieses direkte Reden des Heiligen Geistes war nicht der einzige Grund, warum Simeon so fokussiert gewartet hat. Simeon kannte auch das Alte Testament sehr gut. Und im Alten Testament haben die Propheten wieder und wieder versprochen, dass eines Tages der Gesalbte kommen wird. Auf Hebräisch war das der Messias, auf Griechisch der Christus oder auf Deutsch eben der Gesalbte. Dieser Gesalbte, das sollte ein König sein, der kurz auf den Punkt gebracht alles wieder gut macht, was schlecht ist in dieser Welt. Könige hat man damals eben für ihre Aufgabe mit Öl gesalbt, deswegen der Gesalbte. Und unsere Welt, in der wir leben, die ist gebrochen und kaputt. Da liegt unglaublich viel im Argen. Das war damals so, das Volk Israel hat es damals hautnah erlebt. Sie wurden von der römischen Besatzungsmacht ausgepresst. Und das ist heute immer noch so. Und die Propheten des Alten Testaments, die legen den Finger in die Wunde und sagen, es gibt nur einen Grund dafür, nur eine Ursache, und das ist die Sünde der Menschen. Und die Lösung für dieses Problem ist der Gesalbte, der Messias, der Christus. Und Simeon hatte jetzt vom Heiligen Geist diese unfassbare persönliche Verheißung. Du wirst so lange leben, bis du den gesehen hast. Vers 26. Und an diesem Tag geht er in den Tempel. Vermutlich voller Erwartungen. Heute soll es soweit sein. Und ich weiß nicht, wie es war. Simeon hat sich vermutlich gedacht, endlich, wie wird er wohl aussehen? Ich weiß auch nicht, wie er sich den Gesalbten vorgestellt hat. Wie auch immer, vermutlich nicht so, wie er ihn getroffen hat. Er kommt da rein. Und irgendwie weist ihn der Heilige Geist hin auf dieses ärmliche Ehepaar mit dem Baby auf dem Arm und den zwei Tauben dabei. Und vielleicht hat Simeon kurz gezögert, vielleicht sogar entrüstet. Das soll der Messias sein? Also Heiliger Geist, das ist doch nicht dein Ernst. Vielleicht aber auch nicht, weil er sich erinnert hat. Stimmt, da war was. Die Propheten haben nicht nur von einem mächtigen Messias-König gesprochen, sondern sie haben auch geredet von einem Kind, was uns geboren wird. Jesaja 7 oder Jesaja 9. Sie haben davon gesprochen, dass er in dem Kudorf Bethlehem geboren wird, Micha 5. Und sie haben auch von ihm gesagt, dass er keine Gestalt und Hoheit hat, Jesaja 53. Vielleicht war es auch so, dass sich in Simeons Kopf die Puzzleteile zusammengesetzt haben. Dieses Kind ist der Messias. Dieses Kind ist Gottes Plan zur Rettung der Welt, damit irgendwann alles wieder gut wird. Er geht zu Maria und Josef, er nimmt das Baby auf seinen Arm und er fängt an zu singen. Vers 29. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Wir können auch sagen oder übersetzen, meine Augen haben deine Rettung gesehen. Diese Begebenheit wird hier auf Griechisch berichtet und wir wissen es nicht genau. Vielleicht hat Simeon auch auf Griechisch gesungen, vielleicht aber auch auf Hebräisch, wie die Juden zur Zeit des Alten Testaments gesprochen haben. Wenn er auf Hebräisch gesungen hat, dann hätte er das Baby gesehen und gesagt, meine Augen haben dein Jeschua gesehen. Ja, der Name Jeschua bzw. Jesus bedeutet ja genau das, Heil, Rettung. Der Name des Kindes ist Programm. Und warum spricht Simeon hier von Rettung? Ja, Simeon hat ganz realistisch über sein Leben nachgedacht. Vor allem über die Tatsache, dass er sterben muss. Und ihm war klar, ich brauche jemand, der mich vor und im Tod rettet, damit ich getröstet sterben kann. Wenn ich so jemanden nicht habe, dann habe ich keine Hoffnung. Ich komme da nicht selbst raus. Ja, da gibt es viele Probleme und viele Herausforderungen in meinem Leben. Die kriege ich vielleicht noch irgendwie selbst gemeistert. Aber spätestens diese eine Tatsache, nämlich dass ich sterben muss, die ist zu krass. Die kriege ich nicht gelöst. Egal wo ich suche, ich finde in mir selbst oder in dieser Welt keinen Weg, wie ich da rauskomme, wie ich irgendwie den Tod umgehen kann oder angesichts des Todes wirkliche Hoffnung haben kann. Und deswegen lesen wir in Vers 25, dass er auf den Trost gewartet hat. Und in Vers 29 nennt er dann diesen Trost, den er in diesem Kind findet, Heil oder Rettung. Nehmen wir mal für einen kurzen Moment an, Simeon würde heute leben. Und er würde diesen drei älteren Leuten begegnen, die in der Welt interviewt wurden. Und er würde sich mit denen unterhalten über das Thema, wir müssen ja alle sterben. Und dann würden die drei sagen, ja, genau, wir haben das alle voll auf dem Schirm. Und Simeon würde dann fragen, okay, was tröstet euch, wenn ihr darüber nachdenkt? Und die würden dann antworten, Simeon, es tröstet uns der Gedanke, wenn wir doch den Moment unseres Todes selbst bestimmen können. Ja, das ist unser Trost, bis zum Schluss die Zügel unseres Lebens selbst in der Hand zu halten. Und ich glaube, Simeon würde traurig mit dem Kopf schütteln und würde sie sowas fragen wie, das reicht euch? Ernsthaft? Seid ihr echt so leicht zufriedenzustellen? Ich warte auf einen Trost, der über den Tod hinausgeht. Ein Trost, der mich aus dem Tod rettet. Ein Trost, der mir nicht deswegen Hoffnung gibt, weil ich selbst über den Zeitpunkt meines Todes bestimmen kann, sondern Hoffnung, weil der Tod insgesamt besiegt ist. Und diese Hoffnung, die habe ich in diesem Baby gefunden. Und zu diesem Kind, zu diesem Jesus gibt es keine Alternative. Deswegen fragt der Heidelberger Katechismus in seiner ersten Frage auch nicht einfach nur, was ist dein Trost im Leben und im Sterben, sondern er fragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Hätte es Alternativen zu Jesus gegeben, dann hätte Simeon sein Leben nicht mit Warten verbringen müssen. Und deswegen ist die Botschaft an dich, nimm dir Simeon zum Vorbild. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Denn alles, was weniger ist als Jesus, um darin Trost zu finden, ist keine Alternative, bietet keinen Trost. Als dieses Baby dann ungefähr 30 Jahre später ein erwachsener Mann war, da hat er nicht von sich gesagt, ich bin gekommen, damit ihr selbstbestimmt leben könnt. Er hat noch nicht mal von sich gesagt, ich bin gekommen, um dich im Sterben zu trösten, obwohl er das natürlich auch tut. Sondern er sagt von sich, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und damit ihr es im Überfluss habt. Und kurze Zeit später, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist der einzige, der wirklich einzige Trost, der trägt, wenn du über dein Leben nachdenkst. Und vor allem, wenn du über dein eigenes Sterben nachdenkst. Wenn man damals zur Zeit von Simeon die Menschen in Israel, die Juden, gefragt hätte, könnt ihr euch vorstellen, dass der Messias, dieser Messias, auf den ihr alle wartet, dass der den Tod besiegt, dann hätten die vermutlich gesagt, ja, also wenn wir so das Alte Testament lesen, was da so vom Messias gesagt wird, dann können wir uns das durchaus vorstellen. Aber hätte man dann weiter gefragt, okay, aber für wen besiegt der Messias den Tod? Für wen ist der Messias der Trost? Dann wäre die Antwort der meisten Menschen eindeutig gewesen. Wenn, dann für uns Juden. Er ist ja unser König, unser Messias. Dass ein Baby die Rettung der Menschen sein soll, das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber gerade damals für die Juden gab es noch einen Gedanken, der viel ungewöhnlicher war. Sogar provokativ. Ich Ich lese nochmal das Lied ab Vers 29. Simeon singt: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung, deinen Jeschua gesehen. Aber jetzt, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Kurz auf den Punkt gebracht, was Simeon in der zweiten Hälfte seines Liedes sagt, ist: Jesus ist die Rettung nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt. Hoffnung angesichts des Todes ist nicht beschränkt auf eine Nation, nicht beschränkt auf einen Landstrich, sondern universal. Mein zweiter Punkt: Nur mit Jesus kannst du getröstet sterben, weil es für Rettung keine Abgrenzung gibt. Wie gesagt, das, was Simeon hier singt, ist damals brutal provokativ gewesen. Ausgerechnet im Tempel, da, wo Nichtjuden noch nicht mal rein durften, genau da bügelt er sämtliche Unterschiede weg. Jesus ist für alle Völker da, Vers 31. Und dann erklärt er das genau in Vers 32, ein Licht zur Offenbarung der Heiden. Heiden, das sind alle Völker außer das Volk Israel. Und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ja, Simeon nimmt die anderen Völker nicht einfach noch irgendwie mit dazu. Nein, er nennt sie sogar als Erste. Mit denen fängt er an. Für sie ist Jesus das Licht der Welt. Er weiß, sie sind bisher in der absoluten Dunkelheit. Sie wissen nichts über Gott. Nichts. Sie haben nicht die ganzen Prophezeiungen über den Messias. Sie wissen nur das, was sie aus der Schöpfung über Gott erkennen können. Das war's. Für Israel war das anders. Die hatten das Alte Testament. Die hatten all diese Verheißungen. Und doch hat vor Jesus noch viel gefehlt. Aber jetzt ist er da. Und deswegen sagt Simeon hier: Für Israel ist Jesus gekommen zur Verherrlichung. Das Revolutionäre ist, dieses Baby hat die Mauer eingerissen, die zwischen dem Volk Israel und allen anderen Völkern da war. Jeder darf zu diesem Kind kommen, egal ob er Jude ist oder Heide. Genau diese provokative Botschaft, die hat übrigens gut 30 Jahre später dazu beigetragen, dass man ihn ans Kreuz genagelt hat. Jetzt ist es natürlich so, dass vermutlich keiner von uns ein Problem damit hat, dass nicht nur Juden diesen Trost finden dürfen. Ganz im Gegenteil, wenn es nicht so wäre, würde keiner von uns heute hier sitzen. Aber bauen wir nicht manchmal in unseren Köpfen dafür andere Mauern auf? Ja, nicht die zwischen Juden und Heiden, aber die zwischen uns und anderen. Zum Beispiel, weil wir jemanden sehen und denken, naja, also der hat zu viel auf dem Kerbholz. Da kann selbst Jesus nichts mehr machen. Oder der ist so unsympathisch, der geht mir so auf den Wecker. Mit dem will Jesus ganz bestimmt nichts zu tun haben. Der da drüben, der passt einfach nicht zu uns. Und deswegen auch nicht zu Jesus. Kennst du solche Gedanken bei dir? Wir bauen Mauern auf zwischen uns und anderen. Und manchmal bauen wir auch Mauern um uns selbst herum. Dann denken wir nicht so sehr, Jesus ist für uns, aber nicht für die anderen. Nein, dann denken wir, irgendwie scheinen es alle anderen um mich herum, alle anderen in der Gemeinde scheinen es irgendwie auf die Kette zu kriegen. Aber ich nicht. Zum Beispiel, das kann mir Jesus jetzt nicht mehr vergeben. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Mit meiner Lebensgeschichte. Mit meiner Vergangenheit. Das absolute Wrack, das ich bin. Ich kann mir schon vorstellen, dass Jesus Trost ist. Aber es ist für andere. Für mich? Im Heidelberger Katechismus, in Frage 21, wird gefragt, was ist wahrer Glaube? Also was ist der Glaube, der rettet? Und dann wird das in der Antwort erklärt. Und mir geht es jetzt nicht um die Definition von wahrem Glauben, die ist auch sehr spannend, aber mir geht es um das Ende der Antwort. Da heißt es nämlich, wahrer Glaube ist ein Wissen, ein Zustimmen, ein Vertrauen darauf, dass nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist. Aus lauter Gnaden, allein um des Verdienstes Christi willen. Dass nicht allein anderen, sondern auch mir. Als Kind musste ich das auswendig lernen und ich habe mich immer gefragt, ja, ist doch klar, wenn man sagt alle, dann sind das nicht nur die anderen, sondern auch ich. Später habe ich verstanden, der Grund ist, weil wir immer wieder dazu neigen, diese Mauer um uns herum aufzubauen. Beziehungsweise genauer gesagt, weil der Teufel immer wieder versucht, diese Mauer um uns herum aufzubauen. Natürlich ist Jesus der Trost. Dem Teufel ist es ganz recht, wenn du glaubst, dass Jesus der Trost ist, solange du nicht glaubst, dass er der Trost für dich ist. Dem Teufel ist es recht, wenn du denkst, ja, Jesus ist der Trost für all diejenigen, die ihr Leben voll auf die Kette kriegen. Aber für mich? Für so ein Wrack wie mich? Aber weißt du was? Wenn Jesus die Mauer zwischen Juden und Heiden einreißen konnte, zwischen Israel und den Völkern, dann kann er jede Mauer einreißen. Glaube niemals der Lüge, dass irgendetwas, was du getan hast, oder was dir angetan wurde, oder was du erlebt hast, oder wo du jetzt gerade drin steckst, für Jesus ein Hindernis ist, dich zu retten. Es gibt für ihn keine Mauer, keine Abgrenzung, die zu hoch oder zu tief oder zu dick für ihn wäre. Keine. Jesus ist nicht nur für Juden da, sondern für alle Völker. Nicht nur für die, die uns sympathisch sind, die reinpassen, sondern sogar für die größten Wracks. Und weißt du was? Gerade für die. Exklusion und Inklusion, das sind ja heute so große Begriffe. Ja, also Exklusion, irgendwen auszugrenzen, das ist ungefähr das Schlimmste, was man machen kann. Und Inklusion, das ist das Gebot der Stunde. Und Simeon zeigt uns hier in seinem Lied, Jesus ist viel inklusiver, als die Menschen sich das damals gedacht haben. Jesus ist auch viel inklusiver, als wir das oft denken. In einem Sinn gibt es bei Jesus keine Abgrenzungen. Jesus macht nicht Halt an den Grenzen von Israel. Jesus macht auch nicht Halt an irgendwelchen Mauern in unserem Kopf. Aber dieses Jesus ist für alle da, das kann man auch falsch verstehen. So, als wäre Jesus jetzt automatisch der Trost für jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt. Ja, Jesus ist viel inklusiver, als wir oft denken. Aber Jesus ist auch viel exklusiver, als wir oft denken. Und das sehen wir, wenn wir schauen, wie die Begegnung von Simeon mit Jesus weitergegangen ist. Wir haben gesehen, er spricht von Jesus als dem Licht für die Heiden und der Herrlichkeit Israels. Und dann ist sein Lied auch schon fertig. Ja, also kein Paul Gerhardt mit 27 Strophen, kein Psalm 119, sondern ganz kurz und knapp. Maria und Josef fangen an, sich zu wundern. Steht nicht da, warum genau? Vielleicht wegen der Heiden, die jetzt dazugehören dürfen? Vielleicht, weil sie sich gefragt haben, okay, woher weiß dieser Mann das alles? Aber warum auch immer? Das wäre doch eigentlich der Punkt, wo die Geschichte enden sollte, oder? So ein bisschen wie bei den Hirten. Die Hirten kommen in den Stall in Bethlehem. Maria und Josef erfahren von den Engeln. Es ist irgendwie alles schön, so ärmlich wie es ist. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Schön. Die Geschichte mit den Hirten endet da. Die Geschichte von Simeon endet nicht dort, wo Maria und Josef das Gehörte verarbeiten. Zum Verarbeiten bleibt nämlich keine Zeit. Denn Simeon ist zwar fertig mit Singen, aber nicht fertig mit Reden. Und was er dann noch sagt, das passt auf den ersten Blick nicht zu dem, was er vorher gesagt hat. Erst segnet er Maria und dann sagt er in Vers 34, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. In anderen Worten, nicht für jeden ist Jesus der Trost. Ein dritter und letzter Punkt, nur mit Jesus kannst du getröstet sterben, weil es für Rettung keinen Automatismus gibt. Für keinen Menschen ist Jesus automatisch der Trost. Für viele ist er auch der Anstoß. Ja, für manche ist er zum Aufstehen gesetzt, wie Simeon in Vers 34 sagt, für viele andere aber auch zum Fall. Für viele Juden damals war der Gedanke, wir sind bei Gott die Insider und alle anderen sind draußen. Und das hatte ja vor dem Hintergrund des Alten Testaments durchaus was Wahres. Aber hätten sie mit offenen Augen die Psalmen und die Propheten gelesen, dann hätten sie gewusst, der Messias kommt nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt. Wir haben vorhin Jesaja 49 gelesen oder auch Psalm 98. Da lesen wir, der Herr hat sein Heil, seine Rettung kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Wenn man so will, Simeon bestätigt das nur. Denn er sagt, Insider kannst du sein, egal ob du Jude oder Heide bist. Das war eben unser zweiter Punkt. Jesus ist inklusiver, als wir oft denken. Aber er sagt eben auch, Insider bei Gott bist du nur, wenn du an ihn glaubst. Jesus ist auch exklusiver, als wir das oft denken. Es sind drei konkrete Dinge, die Simeon am Ende über Jesus voraussagt. Erstens, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Und damit sagt er nicht nur, für jeden Juden und übrigens auch nicht für jeden Heiden ist Jesus der Trost. Nicht für jeden, würde man heute sagen, der vielleicht treu seine Kirchensteuer zahlt und ein paar Mal im Jahr einen Gottesdienst besucht. Nein, nur für die, die keinen Anstoß an ihm nehmen, sondern mit ihrem ganzen Leben ihm vertrauen. In ihrem Leben und dann vor allem auch in ihrem Sterben. Das Zweite, was Simeon prophezeit, ist, Maria, dir selbst wird ein Schwert durch die Seele gehen. Ich weiß nicht, was Maria sich damals gedacht hat, als sie das gehört hat. Okay, Schwert durch die Seele. Gut 30 Jahre später steht Maria zu den Füßen eines Holzkreuzes. Ja, dieses brutale und ekelerregende Hinrichtungsinstrument. Und an diesem Holzkreuz stirbt gerade ihr erstgeborener Sohn. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich ein schlimmeres Erlebnis für eine Mutter geben kann. Er wird hingerichtet, ausgerechnet von denen, zu denen er als Trost gesandt war. Hingerichtet von denen, die Anstoß an ihm genommen haben. Und vielleicht lief in dem Moment Maria so das Leben von ihrem Erstgeborenen so wie ein Film vor Augen ab. Der Junge, der von dem Engel angekündigt wurde. Der Junge, mit dem sie schwanger geworden war, ohne Mann. Der Junge, den sie 9 Monate in ihrem Bauch getragen hat. Der Junge, den sie in einem dreckigen Stall zur Welt gebracht hat. Der Junge, den dieser seltsame Mann im Tempel auf den Arm genommen hat. Und vielleicht hat sie sich in dem Moment an die Worte erinnert, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele gehen, die dieser Mann gesagt hat. Aber vielleicht hat sie durch ihren Tränenschleier schon damals begriffen, nur weil er hier an diesem Holzkreuz stirbt, kann er für mich, auch für mich, seine Mutter, Heil und Rettung sein. Nur weil er da hängt und stirbt, werde auch ich einmal getröstet sterben dürfen. Die Wahrheit ist, wenn du Jesus hast und nur wenn du Jesus hast, kannst du getröstet sterben, weil er für dich gestorben ist. Und drittens sagt Simeon, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Es war damals so, es ist heute so, an Jesus scheiden sich die Geister. Und deine Haltung gegenüber diesem Jesus entscheidet darüber, ob du ein Freund oder ein Feind Gottes bist. Ob du wirklich getröstet sterben kannst. Als Jesus Jahre später an diesem Holzkreuz hing, da ging nicht nur ein Schwert Maria durch die Seele, sondern es ging auch ein Schwert mitten durch die Menschenmenge. Da war der Verbrecher auf der einen Seite, der Jesus verspottet hat. Aber da war auch der auf der anderen Seite, der sich in der letzten Sekunde seines Lebens zu Jesus bekehrt hat. Viele der jüdischen eigentlichen Insider haben sich lustig gemacht. Aber da war auch dieser römische Hauptmann, dieser Außenseiter, dieser Heide, der plötzlich scheinbar aus dem Nichts bekannt hat, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Die einen haben den Trost verworfen und ihre Gedanken, das, was in ihrem Herzen war, an Hass gegenüber Gott, wurde nur nach außen geholt. Aber viele, viele andere haben in ihm den wahren Trost gefunden und konnten wie der Verbrecher mit der Aussicht sterben. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die sich selbst, also den Menschen, zum Gott erhoben hat. Der Mensch bestimmt über Leben und Tod, oder würde es zumindest gern. Er möchte das im Mutterleib, genauso wie am Ende des Lebens. Und das ist es dann, was es angeblich braucht, um am Ende beruhigt sterben zu können. So haben es zumindest diese drei Leute in dem Weltinterview gesagt. Ich möchte mal die ganz provokative Frage stellen. Glauben diese Menschen das wirklich? Oder ist es nicht einfach nur die letzte Rebellion gegen Gott? Nicht einmal den Zeitpunkt meines Todes überlasse ich ihm. Das will ich selbst entscheiden. Auch das will ich selbst entscheiden. Und das große Problem ist, so sehr sich der Mensch selbst zu Gott erhebt, so sehr er selbstbestimmt leben möchte, eine Sache kann er sich einfach niemals selber schenken oder schaffen, und das ist Heil, das ist Rettung. Das ist ein Leben nach dem Tod. Das schenkt nur einer. Und zwar der kleine Junge, der bei Simeon auf dem Arm liegt. Für viele Menschen ist der ultimative Trost die Selbstbestimmung bis zum letzten Atemzug. Und Simeon weiß, dass die Antwort auf die Frage nach dem Trost das genaue Gegenteil von Selbstbestimmung ist. Nämlich das selbstbestimmte Leben aufzugeben und es in die Hände von diesem Baby zu legen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie er sich hier selbst nennt in diesem Lied. Er spricht ja von sich in der dritten Person. Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch. Er sagt nicht ich, sondern Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht. Und damit sagt er nicht, ich bin der Herr meines Lebens, sondern du bist der Herr meines Lebens. Oder genauer gesagt, dieses Paket, was in dieser Situation um die 5 Kilo schwer ist und auf meinem Arm liegt, das ist der Herr meines Lebens. Und ich bin dein Knecht. Könnte auch übersetzen, dein Sklave, das ist dasselbe Wort. Das ist der Trost. Oder wie es der Heidelberger Katechismus in seiner ersten Frage auf den Punkt bringt, dein einziger Trost, dein einzig möglicher Trost, dass du eben nicht dir selbst gehörst, sondern dem Trost Israels, auf den Simeon gewartet hat. Und weißt du, das ist auch die einzig mögliche Antwort auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was braucht es, damit du getröstet sterben kannst? Dass du eben nicht mehr dein eigener Herr bist, sondern Knecht. Knecht des Babys aus Bethlehem, Knecht des Mannes auf Golgatha, Knecht des Königs der Welt. Und wenn du den kennst, und nur wenn du den kennst, dann kannst du mit Simeon oder eben auch mit den Kindern vorhin singen, und zwar egal, ob du 20 bist oder ob du 80 bist, jetzt habe ich dein Heil gesehen. Jetzt fasse ich wieder Mut. Jetzt kann ich im Frieden gehen, weil ich weiß, du machst es gut. Amen.